Lass uns miteinander beten. Danke, großer Gott, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir bei dir abladen dürfen, was uns bewegt und belastet, und wir dich loben dürfen. Und danke, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Öffne du unsere Ohren und Herzen für deine Botschaft. Schenke du, dass wir daraus neue Kraft schöpfen können. Amen. Also nicht des einen Freud, des anderen Leid lautet das Thema dieses Gottesdienstes, sondern Freude im Leid. Freude und Leid sind zwei Begriffe, die an vielen Stellen in der Bibel auftauchen. Der Text, der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Im 12. Kapitel, im Vers 10, lesen wir: Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. In einem ersten Teil wollen wir aber diesen Text noch etwas beiseite lassen und uns mit einem Musikstück beschäftigen. Wir haben es als Eingangsstück bereits gehört. Es ist ein altes Kirchenlied mit dem Titel Jesu, meine Freude. Bekannter als das Kirchenlied ist vielleicht die Motette mit dem gleichen Namen von Johann Sebastian Bach, dem berühmten Komponisten aus dem 18. Jahrhundert. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden heute Morgen nicht versuchen, die Motette einzustudieren miteinander. Das erwähnte Kirchenlied hingegen, das ist einfach und es wird uns durch den Gottesdienst begleiten. Übrigens haben Kirchenlied und Motette nicht nur den gleichen Titel. Das Lied bildet die Grundstruktur für die Motette von Bach. Diejenigen unter euch, die sich mit Musikstücken beschäftigen, zucken vielleicht zusammen und denken, ja, hat Bach geistiges Eigentum gestohlen? Was heute zu einem Streit um Urheberrechte führen würde, wurde damals allerdings ganz anders angesehen. Es mehrte den Ruhm des Urhebers, wenn andere sein Werk fortpflanzten und weiterentwickelten. Wir dürfen jetzt die Melodie noch einmal hören und dann lade ich Sie gleich ein, in die erste Strophe einzustimmen. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden. Wem diese Sprache etwas fremd vorkommt, der mag bedenken, dieser Text ist 375 Jahre alt. Heute würde man vielleicht schreiben, Jesus, meine Freude, du erfüllst mein Herz, du bist das Beste, was ich habe. Schon seit langem spüre ich große Angst und verlange nach dir. Jesus, mein Ein und Alles. Nichts und niemand auf der Welt soll mir lieber sein als du. Das Lied ist die Vertonung eines Gedichts von Johann Frank. Für die Vertonung verantwortlich war Johann Krüger. Er hat das Lied 1653 in einem Gesangbuch herausgegeben. Die Meinungen über das Lied, die waren anfänglich geteilt. Die moderne Melodie, zum damaligen Zeitpunkt, die moderne Melodie, ganz anders als die alten Lieder Martin Luthers und seine Zeit, die moderne, gefühlsbetonte und persönliche Frömmigkeit, manche Leute waren begeistert. Aber andere, vor allem die älteren Gottesdienstbesucher, taten sich anfangs schwer mit diesem neuen Lied. Denn, und ich zitiere eine zeitgenössische Überlieferung, denn sie hatten es in ihrer Jugend nicht gehört und fanden es beschwerlich, solches im Alter noch zu lernen. Nachdem es aber die ganze Gemeinde bald und freudig gelernt hatte, schwiegen sie still und überwanden sich auch, durch ihre Brille zu sehen, was an solchen Liedern so lieblich und tröstlich wäre, und lernten bald durch fleißige Übung, was ihnen zuvor unmöglich schien. Kommt Ihnen das nicht auch bekannt vor? Noch heute ist das Liedgut in den Kirchgemeinden ein Dauerthema. Neue Lieder werden von den einen begeistert aufgenommen und das Singen älterer Lieder abgelehnt. Und bei anderen ist es genau umgekehrt. Sie halten am Traditionellen fest und lehnen neue Lieder ab. Manchmal arten die Art Diskussionen in halbe Glaubenskriege aus. Aber warum, frage ich mich, warum kann es nicht auch Platz haben für verschiedene Stile? In diesem Gottesdienst fordere ich Sie diesbezüglich heraus. Mit Jesu meine Freude sind Sie eingeladen, sich neben den vertrauten, neuzeitlicheren Liedern aus der Anbetungszeit mit einem 375-jährigen Lied auseinanderzusetzen. Kehren wir also zurück zu Jesu meine Freude. An diesem Kirchenlied hat sich Bach angelehnt für seine berühmte Motette. Und er war nicht der Einzige, der sich auf die Werke anderer gestützt hat. Hören Sie sich mal das folgende Gedicht an. Flora, meine Freude, meiner Seele Weide, meine ganze Ruh, was mich so verzücket und den Geist bestricket, Flora, das bist du. Deine Pracht glänzt Tag und Nacht, mir für Augen und im Herzen, zwischen Trost und Schmerzen. Was als freche Parodie eines gottlosen Spötters wirkt, war im Gegenteil offensichtlich eine Grundlage für Jesu meine Freude. Es stammt aus der Feder von Christoph Kaldenbach, einem deutschen Humanisten und Zeitgenossen von Johann Frank, dem Dichter von Jesu meine Freude. Und das Gedicht entstand kurze Zeit vor Jesu meine Freude. Sehr wahrscheinlich haben sich Kaldenbach und Frank auch gekannt. Beide haben zur selben Zeit an der gleichen Universität studiert. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass von Ungewittern rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob's mit Macht gleich blitzt und kracht, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Der Dichter des Lieds, Johann Frank, wurde 1618 geboren. Im selben Jahr begann ein Krieg, der bis 1648 dauerte, 30 Jahre lang, eben der 30-jährige Krieg. Ein europäischer Krieg, ausgetragen vor allem auf deutschem Boden. Etwa 40% der deutschen Bevölkerung fiel diesem Krieg zum Opfer, also der damaligen deutschen Bevölkerung. Mit diesem Krieg und den damit einhergehenden Seuchen und Johann Frank, der Dichter, wurde in diesen Krieg hineingeboren. Das Leid, das Krieg und Seuchen mit sich gebracht haben, ist nur schwer vorstellbar. Aber vor diesem Hintergrund bekommt dieser Text der zweiten Strophe plötzlich einen sehr konkreten Inhalt. Städte und Dörfer wurden abwechselnd von feindlichen Truppen gestürmt und besetzt. Die Welt in Deutschland hat gezittert. Es muss für Soldaten und Zivilbevölkerung die Hölle gewesen sein. Und so wird uns bewusst, dass das Liebeslied auf die Flora nicht die einzige Grundlage für Jesu meine Freude war. Auch wenn er nicht zum Militärdienst eingezogen wurde, ging der Krieg nicht spurlos am Leben von Johann Frank vorbei. Er wurde in Guben, einem Landstädtchen an der Oder, geboren, ging aber in Cottbus, Stettin und Thorn zur Schule. Also er musste mehrmals die Schule wechseln. Mit 20 begann er ein Jurastudium an der Universität in Königsberg, die einzige deutsche Universität, deren Studienbetrieb während dem Krieg weiterging. Hier knüpfte er Kontakte zur Künstlerszene, so zum bekannten Liederdichter Paul Gerhardt, ein Name, der euch vielleicht bekannt vorkommt, oder zum Komponisten Johann Krüger. Der Johann Krüger, der später das Gedicht von Johann Frank vertont hat. Und dieser Johann Krüger, der stammt übrigens auch aus Guben, wie Johann Frank. Nach dem Studium kehrte Johann Frank auf dringenden Wunsch seiner Mutter nach Guben zurück, denn auch dort waren die Bedrängnisse des Krieges unübersehbar. Mal lagerten die schwedischen Truppen in der Stadt, mal marodierende sächsische Söldnertruppen. Und in diesem vom Krieg gezeichneten Guben schrieb Johann Frank Jesu meine Freude. Heute ist Guben eine geteilte Stadt auf der Grenze von Deutschland und Polen. Seit 1945, als Folge des Zweiten Weltkriegs, eine geteilte Stadt, eine Narbe deutscher Geschichte. In jüngerer Geschichte wurde Guben bekannt durch Rechtsradikale, die 1999 drei Afrikaner durch die Stadt jagten. Einen davon hetzten sie in den Tod. Vom 30-jährigen Krieg bis in die heutige Zeit, Guben hat eine leidvolle Geschichte, die unvermittelt eine Brücke entstehen lässt zwischen dem Guben zur Zeit von Johann Frank und dem Guben von heute. Und Guben ist da kein Einzelfall. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit ansehen, stellen wir fest, dass auch im Jahr 2020, dass dieses Jahr ein rundes Gedenkjahr ist für eine ganze Reihe von leidvollen Ereignissen der Menschheitsgeschichte. Dieses Jahr ist es 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg endete. Der Zweite Weltkrieg mit Schlachtfeldern in Europa, Afrika und Asien, mit dem Holocaust und den Atombomben in Japan. Insgesamt kamen in diesem Krieg weltweit gegen 800 Millionen Menschen um. 800 Millionen. Das ist etwa das Hundertfache der ganzen Schweizer Bevölkerung. Dieses Jahr ist es 25 Jahre her seit dem Massaker von Srebrenica im ehemaligen Jugoslawien. 8000 Opfer in einer einzigen Ortschaft. Mehr als die Hälfte der heutigen Bevölkerung dieses Ortes. Und in diesem Jahr sind es 5 Jahre her, dass Terroranschläge in Frankreich, Nigeria, Kenia mehrere hundert von Todesopfern forderten. Dass einem Erdbeben in Nepal über 8000 Menschen zum Opfer fielen. 100.000 Menschen in Indonesien starben wegen der durch Waldbrände verursachten Luftverschmutzung. Ein Flüchtlingsboot vor Lampedusa sank mit 400 Toten. Oder eine Massenpanik bei der Hadsch in Mekka ausbrach und 700 Menschen das Leben kostete. Viele dieser Ereignisse drohen durch neue Ereignisse in Vergessenheit zu geraten, weil sie durch neue Hiobsbotschaften zugedeckt werden, weil sie nicht in unsere heutige Fangesellschaft passen. Zuweilen werden sie sogar zu Propagandazwecken durch Politiker und Wirtschaftskapitäne missbraucht. Das Erinnern an solche traurigen Kapitel der Menschheitsgeschichte ist schmerzvoll. Ich bin aber überzeugt, es würde helfen, zukünftig leidvolle Ereignisse uns allen zu ersparen. Ich lade Sie deshalb zu einer Zeit der Stille ein, um für all diese Menschen, die auf Schlachtfeldern, im Bombenhagel, in Gaskammern, bei Terroranschlägen, bei menschlichen Tragödien oder Naturkatastrophen ihr Leben gelassen haben, um für all diese Menschen zu beten. Anschließend singen wir die dritte Strophe unseres Lieds »Jesu, meine Freude«. Neben dem leidvollen Hintergrund des 30-jährigen Kriegs und neben der Anleihe beim weltlichen Liebeslied kommt hier, wie in allen Strophen von Jesu meine Freude, in einer uns zwar etwas ungewohnten poetischen Sprache etwas Eindrückliches zum Vorschein. Ich lese Ihnen noch einmal den Text. Trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Tobe, Welt, und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Ein unendliches Gottvertrauen spricht aus diesem Text. Ein unerschütterlicher Glaube würden wir in der Situation von Johann Frank auch Jesu meine Freude dichten? Oder würden wir uns frustriert von Jesus abwenden? Oder ihn anklagen? Warum lässt du so etwas zu? Wir müssen uns ja nicht einmal das Leid eines Kriegs vorstellen. Wir haben alle schon Leid in unserem Alltag erfahren. Krankheit, Altersbeschwerden, Tod von uns nahestehenden Menschen, Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und haben wir uns da nicht auch gefragt, Gott, warum lässt du das zu? Es ist offensichtlich, rund um den Globus leiden Menschen. Ob Männer oder Frauen, Erwachsene oder Kinder, arm oder reich. In jeder Nation und jeder sozialen Schicht leiden Menschen körperlich oder seelisch. Der eine verliert sein Kind, ein anderer wird todkrank, ein weiterer wird von seinem Arbeitgeber ausgebeutet. Das Leid trifft den Menschen ganz ohne Ansehen der Person. Kriege, Terroranschläge, Naturkatastrophen. Ein Blick in die Fernsehnachrichten oder die Tageszeitung genügt, um zu merken, diese Welt hat ein Problem. Das ganze System krankt. Das Leid ist aus der Welt nicht wegzudenken. Schon allein, weil kein Mensch perfekt ist. Ich füge mir beispielsweise selbst Leid zu, indem ich unachtsam Auto fahre und einen Unfall baue. Genauso meinem Beifahrer, der gar nichts für die Folgen meines Handelns kann. Leid ist häufig selbst oder fremd verschuldet. Doch Leid geschieht auch aus der eigenen Entscheidung heraus. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich für oder gegen das Böse zu entscheiden. Und das beginnt nicht erst beim Mord, sondern schon im Kleinen. Wenn ich meine schlechte Laune an meinem Partner auslasse, füge ich ihm schon Leid zu. Hier könnte man auch fragen, warum lassen Menschen eigentlich Leid zu? Leid fängt also schon im Kleinen an. Bei mir ganz persönlich. Und warum lässt Gott überhaupt Leid zu? Wenn es einen liebenden und allmächtigen Gott gibt, warum hilft er dann nicht? Interessiert ihn das Leid nicht? Dann wäre er kein liebender Gott. Kann er nicht eingreifen? Dann wäre er nicht allmächtig. Da stehen wir also vor einem Widerspruch. Was mache ich nun damit? Versuchen wir, in der Bibel eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Die Bibel schildert, dass der Zustand der Erde einmal anders war. Gott, Mensch, Natur und Tier lebten in Frieden miteinander. Es gab keinen Hunger, keine Naturkatastrophen, keinen Beziehungsstress, nicht einmal schlechte Gedanken. Adam und Eva lebten das perfekte Leben. Bis zu diesem einen Tag, an dem sie sich entschieden, Gott den Rücken zu kehren. Durch diesen Vorfall, den sogenannten Sündenfall, gaben die Menschen demjenigen Raum und Macht, das vorher keine hatte, dem Bösen. Und die Folgen sind gravierend. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zerstört, der menschliche Körper krankt und leidet, die menschliche Seele ist krank und leidet. Adam und Eva lernen den Zustand kennen, wenn Gott nicht da ist, voll Scham, Angst, Unsicherheit, Neid, Unzufriedenheit, schlechten Gedanken. Da niemand frei ist heute von diesen Dingen, spricht man auch von Erbsünde. Der Begriff will verdeutlichen, der Mensch ist von Geburt an von Gott getrennt und fähig, Böses zu tun. Dieses Übel bekommt jeder Mensch sozusagen mit in die Wiege gelegt. Aber mal ehrlich, ist das gerecht? Was kann ich dafür, dass ich in eine böse und nicht eine perfekte Welt hineingeboren wurde? Die Geschichte über den Sündenfall erklärt mir, warum die Welt im Allgemeinen leidet. Aber warum leide gerade ich? Die Bibel gibt auch Antworten auf diese Frage. So kann man in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments nachlesen, dass es dem Volk Israel häufig dann wirtschaftlich und politisch gut ging, wenn es auf Gott hörte. Dann folgten Krieg und Unterdrückung, wenn sie andere Götter anbeteten. Also Leid als Strafe für eigene Schuld. Ein Stück weit ist dieses Tun-Ergehen-Prinzip auch auf heute übertragbar. Halte ich mich zum Beispiel an Gottes Gebot, nicht zu töten, bleibt mir viel Leid erspart. Dennoch gerät dieses Prinzip schnell an seine Grenzen. So machten und machen gerade die Menschen, die treu nach Gottes Willen leben, besonders viel Leid durch. Einer von ihnen ist Jeremia. Er setzte sein Leben dafür ein, Gottes Botschaft zu verbreiten und verzweifelte fast daran, dass es ihm dennoch so schlecht ging. Das ganze Buch der Klagelieder handelt von seinem Ringen mit diesem Zwiespalt. Dabei wird aber auch noch etwas deutlich. Die Menschen, die Gott nahe standen, klagten Gott ihr Leid. Sie behalten es nicht für sich oder wenden sich wortlos von Gott ab. Vielmehr suchen sie die Konfrontation mit ihm, sie ringen mit ihm. Dieses Angebot besteht auch für uns. Wir dürfen Gott unser Leid klagen und ihm unsere Gedanken, unser Unverständnis, unseren Ärger bringen. Gott sucht diesen Kontakt zu mir, besonders im Leid. Wie ist das bei mir? Treibt mich mein Leid in die Arme Gottes oder genau in die andere Richtung? Die Bibel gibt uns auch noch weitere Antworten auf die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Gleich zwei davon können wir aus der Hiob-Geschichte herauslesen. Die Bibel betont, dass Hiob ein frommer, rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann war, der das Böse vermied. Kein Wunder, könnte man meinen, er war auch überdurchschnittlich reich gesegnet. Er hatte eine Frau, viele Kinder und ein stattliches Vermögen. Als ihm das alles genommen wird, er krank wird, seine Kinder sterben und er seinen Wohlstand verliert, zeigte sich, wie viel Gottvertrauen wirklich in ihm steckt. Lehrt die Not beten oder fluchen? Die Bibel berichtet uns, dass Hiob Gott treu blieb. Hiob war der Meinung, wenn wir das Gute von Gott annehmen, warum dann nicht auch das Schlechte? Seine Frau war anderer Meinung. Sie wollte plötzlich nichts mehr von Gott wissen. Am Ende der Geschichte erhält Hiob keine Antwort auf das Warum seines Leidens. Aber er erhält eine Antwort auf das Wozu. Ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So steht es im Buch des Hiob. Gott gibt ihm keine rationale Erklärung für sein Leid. Dafür lernt Hiob Gott persönlich kennen und wächst in seinem Glauben. Eine Erfahrung, die für Hiob wertvoller war als Gesundheit und Reichtum. Und Gott belässt es nicht dabei. Er segnet Hiob später umso mehr. Ziehen wir ein Zwischenfazit. Die Bibel gibt viele Teilantworten, wenn es um das Leid des Menschen geht. Sie erklärt, wodurch das Leid in die Welt kam. Sie macht klar, dass Gott die Macht hätte, das Leid zu verhindern. Zum anderen zeigt sie, dass Gott das Leid des Menschen zum Guten nutzt. Er prüft sie und zieht sie zu sich. Dennoch gibt die Bibel keine endgültige Antwort auf alle Fragen. Manches bleibt offen. Wo kommt das Böse überhaupt her? Warum verhindert Gott das Leid nicht grundsätzlich? Warum leiden manche Gerechte und Ungerechten geht es oft gut? Das ist der Stand, wenn wir ins Alte Testament blicken. Ich lade Sie ein zum Singen der vierten Strophe. Dann möchten wir uns schauen, was das Neue Testament für Antworten darauf hat. Ist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Johann Frank beschreibt hier, was es braucht, um aus dem Leid herauszukommen. Ein Perspektivenwechsel. Ein Perspektivenwechsel, der alles verändert. Weg mit dem, was das Leben der Menschen so oft prägt. Die Jagd nach Reichtum, Macht und Ehre. Und ein solcher Perspektivenwechsel macht stark genug, um Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod zu ertragen. Erinnern Sie sich an den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief. Ich lese Ihnen noch einmal. Kapitel 12, Vers 10. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. So schreibt der Apostel Paulus. Paulus muss in seinem Leben auf viel verzichten. Sein Leben war von Leid durchzogen. Er wurde verfolgt, ins Gefängnis geworfen, gefoltert. Er erlitt mehrmals Schiffbruch. Er lebte Hunger und Durst. Er hatte mit seinem Leben schon mehrmals abgeschlossen. Und dennoch lobte er Gott und war sogar stolz auf seine Schwäche. Paulus hatte diese Perspektive nicht immer. Wie kam er dazu? Paulus hatte eine persönliche Begegnung mit Gott, die sein komplettes Weltbild über Bord warf. Er wurde vom Christenverfolger zum Prediger für Christus. Er bekam eine konkrete Hoffnung, fast ein Wissen, dass Gott ihm in jeder Lebenslage hilft. Und diese Hoffnung blieb bestehen, wenn er in Not war und keine direkte Hilfe erfuhr. Selbst da war er sicher, Gott ist mir ganz nahe. Sogar da erlebte er Gottes Trost. Paulus hatte nicht nur eine Hoffnung für die Zeit auf der Erde, die ihm Kraft gab. Er hatte auch die Gewissheit, dass die Leiden von heute nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zu dem, was ihn nach dem Tod erwarten würde. Paulus sah über das Leben im Hier und Jetzt hinaus. Das gab ihm Mut und Kraft, seinen Auftrag auszuführen, obwohl dieser mit viel Leid verbunden war. In der Begegnung mit Gott wurde Paulus klar, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann hat er das ganze Leid in seinem Leben und das Sterben am Kreuz für mich persönlich durchgemacht. Jesus hat Leid ertragen, um mir eine Perspektive im Leben zu geben. Er hat selbst erlebt, wie sich körperliche und seelische Qualen anfühlen. Er wurde versucht, kennt innere Zerrissenheit, Traurigkeit, Verzweiflung. Er versteht mich in meinem Leid, weil er selbst das Leid von jedem Menschen getragen hat. In der Bibel, im Buch Jesaja, Kapitel 53, in den Versen 4 und 5 lesen wir: Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht. Gute Nacht, du Stolz und Pracht, dir sei ganz, du Laster leben, gute Nacht gegeben. Johann Frank beschreibt hier, was passiert mit der neuen Perspektive, die uns Jesus geben will. Das, was auf dieser Welt so wichtig ist, wird unwichtig, kommt ins Dunkle. Das Göttliche kommt ans Licht und erfüllt uns mit Freude auch im irdischen Leid. Und diese neue Perspektive will Jesus uns schenken. Es gibt eine Freude im Leid, ein Licht, das die Dunkelheit aufhellen kann. Und das ist gut, denn auch unser Leben ist oft dunkler, als wir es uns wünschen. Wir sind zwar nicht im Gefängnis, wie Paulus es lange Zeit war, aber gefangen sind wir irgendwie trotzdem. Sei es durch Krankheit, sei es durch Beschwerden im Alter, sei es durch Alleinsein oder Kraftlosigkeit. Ja, unser Leben verdüstert sich manchmal. Sorgen und Ängste drücken uns nieder, wir verlieren den Mut, empfinden keine Freude mehr und sehen keine Zukunft. Insofern können wir uns mit dem, was Paulus sagt, ruhig beschäftigen. Es passt auch in unser Leben. Was die Überwindung von persönlichem Leid betrifft, so können wir viel von ihm lernen. Lassen Sie uns also fragen, welche Schritte Paulus innerlich gegangen ist. Als erstes fällt die Distanz auf, die Paulus zu seinem eigenen Schicksal einnimmt. Er identifiziert sich nicht mit dem, was er kann und will, auch nicht mit seiner gegenwärtigen Situation, sondern er lässt alles los. Er kann sich von seinen eigenen Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben, verabschieden und darauf vertrauen, dass Gott trotzdem wirkt und handelt. Und damit macht er sich unabhängig von äußeren Gegebenheiten. Er zieht sein Wohlbefinden nicht daraus, dass er etwas kann und etwas erreicht. Er wendet sich vielmehr nach innen und hält sich an die Allmacht und die Liebe Gottes. Und das können auch wir tun. Lassen Sie uns unsere Einstellung zum Leben einmal kritisch überprüfen. Oft sind wir nämlich auf das fixiert, was nicht mehr geht, auf unsere Lebensumstände und die Probleme, die auftauchen. Wenn wir Schmerzen haben, kreisen unsere Gedanken fast immer darum. Wir lehnen die Schwäche ab, vergleichen uns mit anderen oder mit dem, wie es uns früher ging, wehren uns gegen den Verlust und die Veränderung. Wir hadern mit dem Schicksal und verzagen, wenn es uns aus irgendwelchen Gründen schlecht geht. Und dabei kann natürlich keine Freude aufkommen. Albert Einstein, der berühmte Physiker, hat einmal gesagt, die einzigen wirklichen Feinde des Menschen sind seine eigenen negativen Gedanken. Doch es gibt auch die Möglichkeit, uns von all dem, was uns stört, innerlich zu lösen. Wir müssen nicht ständig über unsere Probleme nachgrübeln, schon gar nicht, wenn es sowieso keine nahe liegende Lösung gibt. Dann ist es besser, wenn wir uns innerlich verabschieden und uns im Vertrauen üben. Das bringen uns heutzutage ja sogar schon die Motivationstrainer und Trainerinnen bei. Der Trainer motiviert zu mehr Zufriedenheit, einem ausgewogenen Lebensgefühl und dem Erreichen der eigenen Ziele. Dabei kommen verschiedene mentale Strategien und Übungen zum Einsatz. Mag alles schön und gut sein, aber trotzdem frage ich mich, ob das Dinge sind, die helfen an den wirklichen Grenzen des Lebens. Ich denke, es gibt nicht für alles eine psychologische Lösung. In bestimmten Situationen versagen unsere eigenen Kräfte, unser Wille oder unsere Selbstdisziplin, und wir brauchen etwas ganz anderes. Und genau über das schreibt Paulus hier. Er lädt uns ein, über unsere irdischen Ziele und Möglichkeiten hinauszudenken, zu unserer Schwachheit zu stehen und auf Jesus Christus zu vertrauen. Seine Gegenwart ist noch viel mehr als alles, was wir uns selber ausdenken können. Er ist größer als unser Leben und gleichzeitig ist er für uns da. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und um das zu erfahren, kann das Leiden sogar eine Chance sein. Es hilft, Jesus nachzufolgen. Denken Sie an unser Lied, Jesu, meine Freude. Denken Sie an den Dichter Johann Frank und in welcher Situation er gelebt hat. Er hat es im Glauben wahrscheinlich selber erfahren. Christus sprengt unsere Ketten. Ganz gleich, welche Natur sie sind, er überwindet unsere Gefangenschaft. Er erlöst uns von allen negativen Gedanken und dadurch empfangen wir neue Kraft und Stärke. Es ist deshalb gut, wenn wir es auch in unserem Leben geschehen lassen, das Leiden annehmen und uns Christus anvertrauen. Dann kann eine tiefe und bleibende Freude entstehen. Nicht eine überbordende, oberflächliche, äußere Fröhlichkeit, nein, sondern eine stille, tiefe, innere Freude, eine Freude voll Hoffnung und Vertrauen. Und diese Freude ist unabhängig von allem, was uns widerfährt. Lass uns miteinander beten. Großer Gott, wenn wir in die Geschichte der Menschheit schauen, wenn wir auf die Tagesaktualitäten in den Medien schauen, so kommt uns viel Leid, unendlich viel Leid entgegen. Und wir fragen Gott, wie kannst du all dieses Leid zulassen? Wenn wir auf unser persönliches Leben schauen, sind auch da viele Spuren des Leids zu finden. Und wieder fragen wir Gott, wie kannst du dieses Leid zulassen? Die Antwort darauf finden wir nur im Glauben. Im Glauben an dich, in einem Glauben, der mir Hoffnung und eine neue Perspektive im Leben schenkt. In einem Glauben, der mich erfahren lässt, dass du mich durch das Leid begleitest. Schenke mir Gott diesen Glauben, dass ich gerade in meinen schwierigen Stunden und Tagen nicht alleine bin, sondern dass du mir nahe bist und mich hindurchträgst. Amen.